Die Apotheke hat einen unfassbar wichtigen Stellenwert. Und darauf sollte man nicht vergessen. Deshalb sollte man überlegen, ob man Apotheken in Zukunft nicht mehr unterstützen kann, damit wir dieses System Apotheke in Österreich auch tatsächlich stärken.
Ohne Risiken und Nebenwirkungen. Der Engelhardt Gesundheitspodcast mit Larissa Wansch.
Heute dürfen wir einen Gast aus Österreich bei uns begrüßen, und zwar nicht nur im Podcast, sondern auch direkt in Niederdorf-Velden bei uns vor Ort. Christoph Jacques.
Ja.
Schön, dass du heute bei uns bist und vor allem, dass du den weiten Weg auf dich genommen hast, aus Österreich bzw. direkt aus Wien heute zu uns zu kommen. Und bevor ich dich vorstelle und unserer Hörerschaft verrate, weshalb du heute überhaupt hier bist, würde ich gerne mit unserer Schnellfragerunde starten.
Oh ja, gerne.
Du weißt Bescheid, du kriegst einen Satz anfangen und beendest ihn quasi vor uns.
Ich bemühe mich.
Mein größtes Laster ist?
Wenn du meine Frau fragen würdest, wahrscheinlich aktiv zuhören. Ich glaube aber nicht, dass das tatsächlich ein Problem von mir ist. Es ist bei mir wahrscheinlich, mein größtes Laster ist wahrscheinlich wirklich am ehesten, und das klingt jetzt ein bisschen seltsam, ich habe ein wahnsinnig stark ausgeprägtes Loyalitätsbewusstsein und einen sehr großen Wertespiegel. Und das gepaart mit einem Anspruch, dass die Dinge, die ich mache, annähernd perfekt oder zumindest qualitativ sehr hochwertig sein müssen, das ist wirklich schrecklich.
Ja, aber ich würde sagen, dass das noch ein sehr positives Laster. Darauf reagiere ich allergisch.
Unauthentische, falsche Menschen.
Das kann niemand so gut wie ich.
Okay. Wie sage ich das jetzt? Ich glaube, ich kann Menschen prinzipiell gut zum Lachen bringen. Menschen, die prinzipiell von sich sagen, dass sie lustig sind, sind meistens nicht lustig. Deshalb konkretisiere ich das jetzt ein bisschen. Ich glaube, ich kann Kinder sehr gut zum Lachen bringen. Ich habe auch immer wieder die Bestätigung von den Freundinnen meiner Töchter bekommen. Und mir ist da eine Erinnerung sehr stark noch präsent. Eine Kindergartenfreundin meiner ältesten Tochter hat einmal zu meiner Tochter gesagt, dein Papa ist der Meister der Lustig.
Der Meister der Lustigen.
Ich würde mir das so nicht umhängen, aber es hat sich irgendwie bewahrheitet. Und ich finde, Kinder haben einen sehr direkten Zugang zu Humor. Die sind noch nicht so wie wir Erwachsenen in unserem Alltagstun festgehangen. Die sind sehr direkt und die sagen einem auch
sehr
ins Gesicht,
ehrlich,
wenn man nicht lustig ist.
Das ist richtig. Also kann man das ja schon sehr gut als Kompliment auffassen.
Also ich glaube, ich bin in meinem Herzen tatsächlich noch für mein Alter ein ziemlicher Kindskopf sein. Ich kann seriös. Aber ich kann auch nicht seriös.
Aber das ist eine gute Mischung. Das muss auch mal sein. Richtig gut entspanne ich, wenn?
Auf zwei verschiedene Arten. Die eine ist tatsächlich die Entspannung, nämlich die Entspannung von dem beruflichen Stress, ist tatsächlich mit meinen Kindern. Die erden mich, die bringen mich auf den Boden der Tatsachen und die bringen mich auf andere Gedanken. Und die andere Entspannung im klassischen Sinne der Entspannung ist tatsächlich so eine Wechselwirkung aus Musik und Ruhe.
Wenn ich nicht Redakteur bzw. Geschäftsführer wäre, wäre ich?
Ich wollte als Kind gern Veterinärarzt werden. Ich bin aber heilfroh, dass ich es nicht geworden bin. Nicht, weil ich Veterinärmedizin nicht spannend fände, aber ich mache wahnsinnig gern, was ich mache. Ich liebe das, was ich tue. Ich mache das mit einer Leidenschaft. Ich mache das jetzt schon sehr lange. Und es ist so vielfältig und ich habe so viele Möglichkeiten, etwas zu bewegen, etwas im Kleinen. Also ich würde mich jetzt nie wichtiger nehmen, als ich bin, oder meinen Verlag wichtiger nehmen, als er ist. Aber ich glaube, wir können mit dem Kleinen, was wir tun können, können wir sehr viel tun und da habe ich sehr viel Möglichkeiten einfach. Also ich würde es nicht tauschen wollen.
Gar nicht witzig, finde ich.
Clowns.
Das war sehr präzise. In meinem Jugendzimmer hing ein Poster von...
Oh, habe ich jetzt ein Glück. Also ich war nie der große Posteraufhänger, vor allem von Teenie-Idolen etc. Und wahrscheinlich die einzige Zeit, in der ich das gemacht hätte, aber dafür noch zu klein war, da war ich ungefähr 5, da war ich damals ein Fan von David Hasselhoff. Oh ja, ich muss mich jetzt outen. Ich habe das in heutiger Zeit etwas, sehe ich es jetzt etwas anders, und mein Musikgeschmack hat sich durchaus weiterentwickelt. also dementsprechend nein, so Teenie-Idol-mäßig war nie etwas da. Ich erinnere mich aber noch gut an ein Poster von, es war Maui, die Insel Maui von Hawaii. Die hat mich damals sehr fasziniert in meiner Jugend. Es hat, glaube ich, damals schon sehr früh angefangen, dass mich die Welt an sich sehr interessiert, das Reisen sehr interessiert.
Okay. Diese Persönlichkeit bewundere ich.
Meine Frau. eindeutig. Also es gibt keinen Menschen auf der Welt, und ich sage das wahrscheinlich viel zu selten, und ich weiß nicht, ob sie sich diesen Podcast jemals anhören wird.
Jetzt hoffe ich das schwer.
Und dann würde sie wahrscheinlich im Boden versinken. Aber ich kenne niemanden, der so viel schafft wie meine Frau. Mit Abstand.
Okay, spätestens jetzt muss sie sich ihn anhören, weil das fand ich ganz, ganz toll. Sie muss es einfach anhören, ob sie möchte oder nicht. Und wenn es auch nur bis hierhin, das ist egal, sie muss sich das anhören. Auf meiner Playlist ganz oben steht.
Ganz schwierig. Das waren für mich immer die Horrorfragen. Was ist deine Lieblingsband? Ich habe keine Lieblingsband. Ich habe schon so viele Genres durch in meinem Leben und für mich ist Musik einfach eine ganz wichtige Sache, immer schon gewesen. Ich sage jetzt mal, in den letzten Jahren hat sich wahrscheinlich sehr, sehr stark Modern Classic bis Modern Country hineingemischt und jetzt in letzter Zeit sehr stark hat sich die Blues-Ecke noch verschärft. Also ich würde sagen, wahrscheinlich, ohne es jetzt genau zu wissen, aber wahrscheinlich an der Spitze meiner Charts steht im Moment wahrscheinlich gerade John Mayer.
Wenn ich ein Superheld wäre, wäre ich?
Ich halte es nicht viel mit Superhelden. Ich sehe mich auch nicht als Superheld. Das ist so ein bisschen auch dem geschuldet, dass ich in dem, wo ich beruflich unterwegs bin, stelle ich mich selten in den Vordergrund. Ich bin ganz gerne in der zweiten Reihe, da aber fußfrei. Also ich brauche jetzt nicht den großen Auftritt, ich brauche jetzt nicht irgendwo die Welt retten. Das mache ich immer ganz gerne im Verborgenen und mit dem, was wir als journalistisches Handwerk sozusagen auch an Möglichkeiten haben. Aber wenn ich ein Superheld sein müsste, wahrscheinlich aus meiner Kindheit heraus, war es am ehesten Batman.
Macht ja nichts draus, ich kenne mich mit Superhelden auch nicht aus, das ist überhaupt nicht meine Welt.
Und glaub mir, ich bin erst vor kurzem drauf gekommen, wie wenig Ahnung. Ich habe meine Kollegin ist zu mir gekommen und gesagt, kennst du dich ein bisschen bei Marvel aus? Und ich so, nein.
Ja, nee, da bin ich auch komplett raus, das ist gar nicht meine Welt. Der Titel meiner Autobiografie würde lauten...
Oh, den habe ich ziemlich genau vor mir. Und zwar, der würde lauten, ich zitiere, Willkommen bei meiner Autobiografie, die etwas lang geraten ist, weil ich mich immer sehr schwer kurz halten kann. Ich hoffe, Sie nehmen genug Zeit mit. Das ist auch tatsächlich meine große Herausforderung, so meine Selbsttherapie, dass ich jedes Monat, wenn meine Zeitungen herauskommen, ich als Chefredakteur die große Freude habe, was ich auch wahnsinnig gern tue, meine Editorial, also Vorworte zu schreiben. Und mein Problem ist weniger das Schreiben an sich, als das Kürzen danach.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Meiner Meinung nach völlig überbewertet ist...
Ich glaube gar nicht, dass etwas überbewertet ist. Ich habe tatsächlich das Gefühl, dass sich viele Menschen zu wichtig nehmen. Ich glaube, es gibt eine gewisse Selbstüberschätzung, was auch oftmals mit Rollenbildern im beruflichen Sinne, auch im gesellschaftlichen Sinne zusammenhängt. Ich glaube, wir Menschen sollten alle ein bisschen mal tief durchatmen und Menschen als das bewerten, als das sie sind, nämlich Menschen und nicht in der politischen, wirtschaftlichen, gesellschaftlichen Rolle, in der sie sich verortet fühlen.
Mein Lieblingsort ist?
Wien. Eindeutig.
Wien oder zu Hause?
Zu Hause hat einen ganz speziellen Stellenwert natürlich, weil das Nachhausekommen zu meiner Familie, zu meinen Kindern hat etwas... Ich möchte das jetzt nicht so verklärt sagen, es hat nicht etwas Magisches, es hat auch wahnsinnig viel mit Alltag und Schulstress und so weiter zu tun. Aber meine Familie erdet mich sehr, sehr stark. Also es ist jetzt nicht, dass ich großartig irgendwo abgehoben wäre, ganz im Gegenteil, glaube ich. Aber es bringt einen ganz schnell auf den Boden der Tatsachen runter. Aber es ist tatsächlich Wien. Also ich habe, auch wenn ich schon sehr viel von der Welt gesehen habe, ich habe eine wahnsinnige Liebe und Bindung zu meiner Heimatstadt Wien, weil ich finde, wir haben überhaupt Österreich per se, aber Wien im Speziellen, weil ich finde, wir haben die perfekte Mischung aus Natur, aus Geschichte, aus Kultur, aber auch dieses Grantige von Wienern mag ich einfach. Und ich verkörper das auch gerne, nicht Motschka, wie wir auf Wienerisch sagen, sehr, sehr gerne. Aber im positiven Sinne. Das ist, darf man als Deutscher nicht falsch verstehen. Das ist jetzt nicht das Aufregen des Aufregenwillens, sondern das gehört einfach dazu.
Man muss sich ja auch nicht immer alles schönreden, ne?
Nein, definitiv nicht.
Mein Lieblingspodcast ist?
Natürlich der von Engelhardt. Nein, ich gebe zu, ich bin kein großer Podcast-Hörer. Es ist auch tatsächlich heute mein allererster Podcast, den ich aufnehmen darf. Danke für die Einladung. Aber ich finde, ihr macht eine gute Sache. Ich mag auch tatsächlich diese Schnellraterunden wahnsinnig gerne. Ich habe ein bisschen reingehört, auch in den letzten Podcast. Ich finde das schön, weil man da tatsächlich ein bisschen was über die Menschen erfahren kann und auch die Möglichkeit hat, sich ein bisschen auszutauschen. Und Vielleicht mal abseits von dem, womit man in der Öffentlichkeit wahrgenommen wird, auch gesehen wird.
Das hat natürlich auch zum Ziel, die Zunge so ein bisschen zu lockern, weil jetzt bist du warm. Und jetzt können wir auch in die richtigen Themen starten.
Wunderbar,
ich würde dich gerne noch mal ganz kurz vorstellen. Also du bist Chefredakteur und Geschäftsführer im Pharmatime Verlag, einem österreichischen Fachverlag, der vor allem an die Apotheke gerichtet ist. Und hast die Unternehmensleitung jetzt vor kurzem von deinem Vater übernommen. Das passt eigentlich sehr gut auch zu Engelhardt, weil wir sind auch ein Familienunternehmen, jetzt in fünfter Generation. Ihr seid es jetzt in zweiter Generation. Was mich so ein bisschen interessiert, weil ich kriege das hier im Unternehmen ja mit, die Engelhardts kennen das Unternehmen schon seit ihrer Kindheit, die sind hier aufgewachsen. War das bei dir damals auch so?
Ich bin ja eigentlich, wenn man so möchte, in einer Apotheke aufgewachsen. Ich bin Kind von zwei Apothekerinnen, also einer Apothekerin und einem Apotheker. Das heißt, ich habe schon sehr früh die Apothekenluft geschnuppert, habe meine Nachtdienste mit einem Jahr oder wahrscheinlich schon darunter absolviert. Für mich war ziemlich schnell klar, ich möchte nicht Pharmazie studieren.
Das wäre jetzt nämlich meine nächste Frage gewesen.
Also es ist auch nie verstanden worden in meinem Freundeskreis, wenn ich erzählt habe, ach, Apotheken, da war immer so diese fast romantische Sichtweise auf Apotheken, aber da riecht es so gut, da ist es so schön, hat tatsächlich vielleicht auch so ein bisschen so was Altertümliches auch in Wien mit den alten Apotheken. Hat mich in dem Sinn nie wirklich interessiert, ich war nie großartig Chemie interessiert, gesundheitlich, ja. Nein, ich war eigentlich immer schon mehr der wirtschaftliche Typ und habe auch dementsprechend dann ein Wirtschaftsstudium gemacht, habe aber dann natürlich mit den Jahren gemerkt, was es an Möglichkeiten gibt. Und für mich war, wie gesagt, immer dieser wirtschaftliche Gedanken sehr im Vordergrund. Für mich war klar, ich mal in die Selbstständigkeit zu gehen und habe dann aber die Möglichkeit bekommen, recht früh, inzwischen vor circa 23 Jahren, in den Verlag meines Vaters einzusteigen und habe da von ganz klein auf eigentlich alles gemacht. Also wirklich von der Layoutierung einmal einer einzelnen Seite in der Zeitung, über den Anzeigenverkauf, über die Produktion, über was auch immer. Also inzwischen habe ich, glaube ich, jetzt in diesen Jahren, die ich dort bin, alles einmal durch. Und das macht es, glaube ich, auch so spannend. Deshalb bin ich auch dort geblieben, weil ich dort tatsächlich die Möglichkeit gesehen habe, und das war mir immer sehr wichtig, einen sinnvollen Beitrag zu leisten und etwas zu machen, was auch wirklich Freude macht. Dass ich dann im Endeffekt bei den Apotheken wieder gelandet bin, ist glücklicher Zufall.
Ja gut, aber wenn du sagst, du kommst aus einer Apothekerfamilie, war dein Vater dann auch Apotheker?
Ja, also mein Vater war sehr vieles.
Okay.
Also es kommt auch tatsächlich in der österreichischen Pharmazie mit dem Namen Jackes und kommt wahrscheinlich bei vielen ein gewisses vorgefertigtes Bild auf einen zu, weil mein Vater nicht nur Pharmazeut war, selbstständiger Apotheker war, er war auch standespolitisch als beispielsweise Pressesprecher mehrerer wir nennen das in Österreich ja Präsidenten, Apothekerverband etc. Tätig und hat eben daneben noch den Verlag gegründet. Von dem her ist es durchaus spannend. Wir sind wahrscheinlich sehr unterschiedlich in allem, was wir tun.
Das muss jetzt aber nicht unbedingt was Schlechtes sein.
Nein, das ist sicher nicht Schlechtes. Vor allem, das hat uns auch in der Zeit, wo wir aktiv miteinander gearbeitet haben, hat uns das sehr ergänzt, glaube ich. Nicht friktionsfrei, aber hat uns sehr ergänzt. Und ich glaube auch, dass das gut ist. Das Einzige, was wir tatsächlich gemein haben, ist eigentlich von Anfang an bis heute diese Wertehaltung, was den Verlag anbelangt. Also was die Ausrichtung der Medien anbelangt, dass es keine Kompromisse bei der Qualität geben darf, beim Journalismus geben darf.
Das ist ja auch das Besondere eigentlich bei euch im Verlag, dass ihr vor allem mit Pharmatime eben als unabhängig und sehr meinungsbildend geltet. Eure Berichterstattung ist entsprechend ausgerichtet. Und ich finde, das merkt man auch in der Zusammenarbeit mit euch. Also ich erinnere mich da an unser erstes Treffen. Das war damals in Österreich, ich glaube 2023. Da haben wir so unsere erste Redaktionstour gemacht, um eben auch mal die Ansprechpartner kennenzulernen. Und das Gespräch mit dir war tatsächlich das Besonderste. Das ist das, was mir am meisten im Kopf geblieben ist, weil du uns relativ schnell sehr deutlich gemacht hast, dass ihr kein Medium seid, wo man sich die PR reinkaufen kann, sondern dass ihr eben unabhängig berichtet. Und man kann sich natürlich auch reinkaufen, aber das wird dann natürlich immer entsprechend als Anzeige gekennzeichnet. Das fand ich total spannend und war für mich in dem ersten Moment total authentisch und das hat mir auch so gut gefallen. Und dann habe ich mir natürlich die Medien auch mal angeschaut. Mal ganz davon abgesehen, dass ich generell die Aufmachung sehr mag. Es ist sehr, sehr clean, finde ich, gehalten. Da ist wenig Schnickschnack mit rum und abgesehen von der Pharmatime, die ihr monatlich veröffentlicht, habt ihr noch ein anderes Medium, was ihr sehr intensiv bespielt, und zwar das PKA-Journal. Das spricht vor allem die PKA in Österreich an. Das wissen viele ja nicht. In Österreich hat die PKA eine Sonderstellung. Wir in Deutschland haben auch die PKA. Wir haben aber auch die PTA, also die pharmazeutisch-technische Assistentin. Und die übernimmt im Apothekenalltag natürlich auch sehr viele Beratungsleistungen. Da ist die PKA aber in Österreich ein bisschen eingeschränkter unterwegs. Wie kamt ihr darauf, explizit für die PKA dann Weiterbildungsangebote anzubieten? Ihr wart ja die Ersten. Warum?
Also danke mal für die Blumen.
Gerne.
Es ist tatsächlich so, also, und das ist uns sehr wichtig, dass wir das auch wirklich authentisch durchziehen. Und das ist auch das, was ich vorher gemeint habe mit dieser Wertehaltung, die wir im Verlag haben. Uns geht es tatsächlich darum, dass wir mit unseren Magazinen nicht einfach ein Umfeld, sage ich jetzt mal, auf den Markt bringen, in dem Werbung geschalten werden kann oder gar PR publiziert wird. Ganz im Gegenteil. Also wir haben hier tatsächlich den Zugang, dass wir sagen, das, was wir machen, machen wir aus vollster Überzeugung, nämlich mit unserer ganz klaren Ausrichtung auf die Apotheke als Zielgruppe. Das ist bei Pharmatime sind es die Pharmazeutinnen und Pharmazeuten, sowohl angestellt als auch selbstständig. Und mit dem PKA-Journal klarerweise die PKAs. Und es ist hier wirklich ganz vordergründig, dass wir hier guten, bestmöglichen Journalismus bieten, dass wir Themen bringen, die für die jeweilige Zielgruppe wirklich relevant sind. Und das hängt auch wirklich damit zusammen, und das habe ich kann mich noch gut erinnern, habe ich euch sehr deutlich gemacht, und ich bin auch ein sehr direkter Mensch, ich sage das auch offen heraus, weil mir das auch sehr wichtig ist, weil auch, finde ich, wichtig ist für euch als Industrie zu wissen, wo sozusagen meine roten Linien sind. Und meine roten Linien sind tatsächlich dort, wo versucht würde, auf den Inhalt Einfluss zu nehmen. Das passiert bei uns nicht. Da fahrt die Eisenbahn drüber, und da bin ich auch tatsächlich wahrscheinlich meiner Ausbildung ein schlechter Absolvent, weil ganz schlechter Wirtschafter. Eigentlich sollte ich sagen, liebe Frau Wansch, hier haben Sie 5 Umfelder, machen Sie bei mir 30 Seiten und ich verdiene mir eine goldene Nase damit. Ich habe mich bewusst dagegen entschieden, weil die einzigen, denen ich nämlich mich verpflichtet fühle, sind meine Leserinnen und Leser. Soll aber auch heißen, das, was in meinen Magazinen drinnen steht, hat tatsächlich Relevanz. Und wissen die Personen, die uns lesen, dass das, was da drinnen steht, wirklich recherchierter Inhalt ist. Und das ist uns sehr wichtig. Wir machen hier zwar ganz spezielle Schwerpunkte in Pharmatime beispielsweise für Pharmazeutinnen und Pharmazeuten. Bei PKAs gehen wir in eine andere Richtung. Da sind wir mehr in einem Fortbildungsbereich drin. Bei Pharmatime haben wir recht schnell einmal, das war 2009, herausgefunden. Es waren viele Gespräche mit unseren Leserinnen und Lesern, die gesagt haben, wir sehen bei den anderen Magazinen das 100. Mal, wie berate ich Husten an der Tara. Das interessiert mich nicht. Das haben wir zwar damals schon nicht gehabt, aber wir haben das damals zum Anlass genommen, wegzugehen mit Pharmatime von diesem, ich nenne es jetzt mal klassischen Fortbildungsbereich, hin zu einem umfassenden Magazin, das sich mit der österreichischen Gesundheitspolitik beschäftigt, mit der Pharmawirtschaft, aber auch mit der Wissenschaft. Und da auch nur Wissenschaft, nicht Husten, Schnupfen, Heiserkeit, sondern tatsächlich, was ist wissenschaftlich gerade relevant und in der Zukunft relevant. Und im PKA-Journal sind wir bis heute ein Fortbildungsmagazin, das sehr früh, du hast das angesprochen, sehr früh diese Pioniersrolle übernommen hat. Es war so an der Zeit, und wir sind aber jetzt gerade in den 1994er Jahren ungefähr unterwegs, gedanklich. Es war damals schon höchst an der Zeit, dass diese Berufsgruppe eine Aufwertung erfahrt. Und das hat damals mein Vater tatsächlich mit seinem Pioniersgedanken gesehen, dass es für diese Berufsgruppe, die ja damals erst entstanden ist, es war ja eigentlich mehr ein Anlernberuf ursprünglich, hat Apothekenhelfer, Apothekenhelferin geheißen und ist ja erst 1994 zu einem tatsächlichen Lehrberuf geworden. Und damals bereits, ein halbes Jahr später bereits, hat mein Vater gesagt, diese Berufsgruppe braucht auch tatsächlich ein eigenes Magazin. Und ich weiß das noch aus Erzählungen, dass er innerhalb der Branche, aber auch innerhalb der Standespolitik der Pharmazeutinnen und Pharmazeuten lange Zeit angefeindet wurde, wie kann man sich denn nur für so eine unnötige Berufsgruppe wie PKAs einsetzen? Heute wissen alle, dass das ein Blödsinn war, weil ja, eine Apotheke könnte ohne PKAs, genauso wie ohne Pharmazeuten, das ist ein Zusammenspiel, aber könnte auch ohne PKAs überhaupt nicht bestehen. Also weder wirtschaftlich noch in dem Sinne, dass Pharmazeuten und Pharmazeuten auch tatsächlich die Ware zur Verfügung haben, die sie auch wirklich für die Beratung brauchen. Aber PKAs haben ja auch in Österreich im Gegensatz zu Deutschland unter anderem auch eine sehr starke, ausgebaute beratende Funktion. Also es geht ja in Österreich nicht nur darum, Warenwirtschaft zu betreiben, sondern es geht darüber hinaus. Natürlich nicht im Arzneimittelbereich, dort wo es gesetzlich halt möglich ist, aber die Anwendungsgebiete sind hier sehr, sehr breit. Und dementsprechend ist dem PKA schnell oder uns als Verlag immer schon wichtig gewesen, PKAs hier auch wirklich nach der Lehre wichtiges Wissen mitzugeben, sie auf den neuesten Stand zu bringen. Und das aber auch wieder mit einer unabhängigen Redaktion, die das auch ernst nimmt, was sie hier betreibt und eben keine Werbung in irgendeiner Form kaschiert.
Kaschiert ist das richtige Wort, weil Werbung gehört einfach dazu, ist wirtschaftlich einfach auch für euch notwendig. Aber es ist eben ganz klar, ihr müsst es kennzeichnen.
Wir müssen es kennzeichnen und ich sage immer ganz gern, natürlich, also das wäre jetzt auch vermessen zu sagen, dass das anders wäre. Wir haben zwar das große Glück, dass wir als Magazin tatsächlich noch abonniert werden. Das heißt, wir verkaufen unsere Abonnements. Das freut uns natürlich, aber im Endeffekt ist das natürlich nur ein Tropfen auf den heißen Stein, wirtschaftlich betrachtet. Mhm. Soll heißen, natürlich leben wir von Inseratschaltungen seitens der Industrie. Aber ich sage immer ganz gern dazu, bei uns nimmt es den Weg, dass eine Anzeige einer unabhängigen Redaktion folgt. Und nicht umgekehrt.
Schon gehört? Es geht auch dieses Jahr mit den Engelhardt Selfcare Saturdays weiter. Die Eventreihe exklusiv für Apothekenteams. Berlin, München, Hamburg, Köln, Dresden oder Frankfurt. Sichere dir jetzt direkt dein Ticket unter www.engelhardt-selfcare-saturday.de oder schau ganz einfach in die Podcast-Shownotes.
Ich würde gerne nochmal auf die Stellung der PKA so ein bisschen eingehen. Wir als Industrie müssen uns ja auch damit auseinandersetzen, wie dürfen wir denn überhaupt kommunizieren, sowohl in Deutschland auf dem Apothekenmarkt als auch in Österreich. Und hier ist so ein bisschen die Sonderstellung, wie du auch gesagt hast, die PKA darf zum Beispiel nicht zu Arzneimitteln beraten. Und wir sagen, dass hier immer so die PKA wird rechtlich gesehen als Laie betrachtet. Das heißt, wir dürfen nicht die gleichen Dinge kommunizieren, wie wir sie beispielsweise gegenüber dem Apotheker oder der Apothekerin kommunizieren. Und ich finde das persönlich so ein bisschen schwierig, weil letztendlich berät die PKA ja trotzdem in irgendeiner Form aufgrund ihres Fachwissens. Das mag im Vergleich zum Apotheker natürlich begrenzt sein, das ist klar. Und auch in anderen Bereichen wahrscheinlich ein bisschen ausgedehnter. Aber trotzdem gehe ich ja in Österreich dann in die Apotheke, wende mich an die PKA und gehe jetzt erstmal davon aus, dass ich da eine fachkundige Beratung bekomme. Warum wird dann die PKA trotzdem noch als Laie klassifiziert?
Das ist eine gute Frage, Larissa, die ich dir aber nicht beantworten kann. Glaub mir, diese Frage stelle ich mir seit wahrscheinlich zumindest 20, wenn nicht 23 Jahren. Natürlich hat es damit zu tun, dass wir hier eine andere Ausbildung als Grundlage haben. Das heißt, Pharmazeutinnen und Pharmazeuten haben ein Universitätsstudium hinter sich. Die sind vom Gesetzgeber legitimiert, zu Recht auch tatsächlich Arzneimittelinformationen abzugeben, Beratungen in die Richtung durchzuführen. Bei PKAs ist natürlich in der Lehre eine andere Schwerpunktsetzung. Das heißt, hier wird auch in dem Sinne weniger unterrichtet, was jetzt in dem Sinne natürlich bei Pharmazeutinnen und Pharmazeuten im Studium viel stärker passiert, also auch in Richtung Wechselwirkungen etc. etc. Nichtsdestotrotz haben PKAs eine ganz wichtige Rolle in der Apotheke. Also ich habe schon anfangs gesagt, prinzipiell, aber auch in der Beratung, natürlich mit gesetzlichen Vorgaben, was geschehen darf, was nicht, was auch unter Zuzug von Pharmazeutinnen und Pharmazeuten passieren darf. Also PKAs dürfen wir zum Beispiel Arzneimittel abgeben, aber nur, wenn das abgezeichnet und gegengesprochen ist mit Pharmazeutinnen und Pharmazeuten. Warum das so ist, hat wie gesagt Gründe. In manchen Bereichen würde ich es jetzt auch nicht so eng sehen. Und das, was ich auch sagen muss, und da habe ich tatsächlich als Verlag so ein Thema. Ich finde es schade, dass man von vornherein hier eine Klassifizierung bzw. eine Abwertung einer Berufsgruppe macht, die sehr wichtig ist. Ich verstehe schon, dass der Gesetzgeber hier Vorgaben machen muss, weil es auch im Grunde genommen zum Teil mit einer Patientensicherheit zu tun hat. Aber es schwingt halt so ein bisschen mit zu dieser Abwertung einer Berufsgruppe, weil, wie du sagst, du gehst in die Apotheke, wirst beraten, hast eigentlich in den seltensten Fällen überhaupt eine Ahnung, ist das jetzt eine Pharmazeutin, die vor mir steht? Ist das eine PKA? Also rein aus dem Blickwinkel der Wertschätzung finde ich es natürlich schade, dass es so ist. Ich finde es auch schade, dass beispielsweise offiziell eine PKA, in meinem Fall jetzt PharmaTime, nicht lesen dürfte, weil sie ja kein Fachpersonal ist. da beißt sich die Katze in den Schwanz. Aber es ist so und wir müssen uns leider natürlich nach den gesetzlichen Gegebenheiten richten, aber ich gebe dir gerne im Nachgang nach dem Podcast die Nummer vom Bundeskanzleramt in Österreich. Vielleicht findest du was heraus.
Oh, ich weiß nicht, ob die da so offen für ein Gespräch mit mir wären. Du hast gerade ein ganz wichtiges Wort gesagt, und zwar Wertschätzung. Ist für uns in Deutschland sowie in Österreich ein total wichtiges Thema, gerade was die PKA angeht. Und ihr habt da ein Format ins Leben gerufen, und zwar den Tag der PKA, wo wir uns jetzt in diesem Jahr das erste Mal auch sehr erfolgreich mit beteiligt haben. Und mich würde einmal interessieren, wie seid ihr denn überhaupt darauf gekommen, so einen Tag ins Leben zu rufen? Und wie ist so die Resonanz? Weil ich nehme das aktuell sehr positiv, gerade im Apothekenumfeld wahr.
Ich finde das Thema mit der Wertschätzung, das ist so ein bisschen ein ambivalentes. Okay, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen seltsam, weil Wertschätzung ist per se etwas Positives. Aber, jetzt kommt das große Aber, Wertschätzung ist dann meines Erachtens nach sinnvoll, wenn sie wirklich authentisch gelebt wird und nicht nur als Marketing-Schlagwort verwendet wird. Und ich erlebe gerade im Apothekenbereich, in den letzten Jahren, das ist vielleicht auch ein bisschen durch uns getrieben, ohne uns da jetzt wichtig machen zu wollen, aber ich erlebe schon ein bisschen so diesen, ich sage jetzt mal diesen Trend, ach, Wertschätzung ist wichtig. Natürlich ist Wertschätzung wichtig, aber wie gesagt, es muss authentisch gelebt werden und das wissen Menschen auch, mit denen man beruflich zu tun hat, ob etwas authentisch ist oder nicht. Mir ist Wertschätzung auch im Team sehr wichtig. Ich habe aber auch gelernt, es gibt auch ein zu viel der Wertschätzung. Denn Wertschätzung ist, wie gesagt, nicht nur dann relevant, wenn es auch authentisch ist, sondern es darf auch nicht zu oft sein. Es muss Wertschätzung tatsächlich richtig platziert sein, anlassbezogen. Das ist jetzt, wenn man es im Groben sieht oder auf eine Berufsgruppe wie die PKA zum Beispiel umwälzt, das ist jetzt nicht anlassbezogen, sonst müsste ich jeden Tag einer PKA auf die Schulter klopfen und sagen, Wahnsinn, du machst eine tolle Arbeit. Dann wird es auch wieder irrelevant.
Ja, ich wollte nämlich gerade sagen, wenn ich jetzt an die Zusammenarbeit in einem Team denke, das sind auch mal Kleinigkeiten, die einerseits natürlich positiv auf das Beziehungskonto einzahlen, aber man damit eben auch signalisiert, in welcher positiven Beziehung man zueinander steht und man eben dadurch auch zeigt, ich schätze dich wert, ich habe an dich gedacht, sowas in der Art.
Absolut. Also da bin ich bei dir, im innerbetrieblichen Bereich hat man da auch mehr Möglichkeiten, durch diese kleinen Gesten einander auch die Wertschätzung auszudrücken. Ja. Im Großen, jetzt zum Beispiel, wie gesagt, nochmal auf die Berufsgruppe der PKAs zurückkommend, das ist schon schwieriger. Also zum Beispiel, was für Möglichkeiten habt ihr als Engelhardt tatsächlich Wertschätzung auszudrücken? Natürlich kann man sagen, wir haben gute Produkte am Markt. Ja, ist auch eine gewisse Wertschätzung, aber nicht wirklich. Das heißt, diese Touchpoints sind ganz schwer nur zu finden. Und da haben wir, und das meine ich jetzt gar nicht aus einem marketingtechnischen Sinn heraus, sondern wirklich aus einer authentischen, herzensbezogenen Gefühlslage heraus, haben wir gerade bei PKAs diese Wertschätzung immer schon gelebt. Es beginnt im Grunde genommen bereits damit, dass das PKA schon so früh erkannt hat, dass PKAs wichtig sind und ihnen die Wertschätzung entgegengebracht hat, ein Magazin auf den Markt zu bringen, wo noch Jahre oder fast Jahrzehnte danach noch niemand auf diesen Zug aufgesprungen ist, weil es zu wenig Geld gebracht hat und ich weiß es nicht, oder die Wertschätzung zu wenig wichtig war. Aber auch jetzt in meiner persönlichen Historie muss ich sagen, ich bin vor 23 Jahren in den Pharmatime Verlag als Student eingestiegen, bin kein Pharmazeut, ich komme zwar aus einer Pharmazeutenfamilie, aber das zählt nach außen nicht. Und ich habe mir gedacht, was mache ich hier? Ich brauche jetzt hier nicht anfangen, Pharmazeuten und Pharmazeuten fachlich etwas zu erklären, was sie 10-mal besser wissen als ich.
Ja, richtig.
Das heißt, ich habe mir damals sehr genau angeschaut, wo kann ich mich einbringen, und habe damals schon gesehen, diese Wichtigkeit, diese Notwendigkeit für PKAs, ihnen aufzuzeigen, wie wichtig diese Personen sind. Und jetzt mache ich den Brückenschlag zurück zu deiner Frage zum Tag der PKAs, den wir ins Leben gerufen haben, weil im Grunde genommen baut der auf all diesen Werten der Wertschätzung, dieses Gesehenwerden, diese Wichtigkeit wahrnehmend von PKAs, baut genau auf dem auf, was wir mit dem PKA schnell begonnen haben und 2018 mit der Gründung unserer Online-Community des PKA-Clubs weitergeführt haben. Es ist uns hier genau darum gegangen, PKAs noch ein i-Tüpfelchen sozusagen mehr Wertschätzung zu geben, als wir eh schon tun und weil uns das wirklich wichtig ist. Nämlich, wir haben gesagt, warum gibt es eigentlich, oder haben uns selbst die Frage gestellt, warum gibt es eigentlich für alles einen Ehrentag, aber nicht für PKAs? Es gibt allein einen Tag der Apotheke, es gibt einen Tag der Apothekerin, es gibt einen Tag des Apothekers, das wird sogar gegendert. Wir haben einen Tag des Marienkäfers, kommt mir vor. Es gibt keinen Tag der PKAs. Warum? Weil die Menschen nicht wissen, wer PKAs sind. Und die, die es wissen, verwechseln sie meistens mit Pharmazeuten, weil es sind auch die, die meistens einen weißen Mantel in der Apotheke tragen. Das heißt, uns war wichtig, PKAs hier einen Ehrentag zu geben. Und das klingt jetzt so ein bisschen, naja, okay, dann haben sie halt einen Ehrentag. Aber das war es halt für uns nicht. Wir haben nicht gesagt, der 27. Juni ist Ehrentag für PKAs und jetzt habt ihr einen schönen Tag. Sondern es war uns wichtig, dass wir PKAs auch wirklich an diesem Tag einerseits in den Mittelpunkt stellen. Das haben wir können über unsere Social-Media-Aktivitäten im PKA-Club. Das haben wir im PKA-Journal gemacht. Aber was uns noch viel wichtiger war, weil ich bin da ein großer Freund der Intrinsik, es war uns viel wichtiger, dass PKAs dadurch selbst erkennen, wie wichtig sie sind. Mhm. Und wir haben damals, inzwischen werden ja Hashtags immer unwichtiger im Social-Media-Bereich, habe ich gelernt.
Ja, das ist richtig.
Aber wir haben damals den Hashtag eingeführt, PKA und stolz drauf. Mhm. Und das war uns sehr wichtig, dass wir gesagt haben, wir möchten, dass PKAs diesen Tag der PKAs als einen Tag erkennen, an dem sie nicht nur in den Mittelpunkt gestellt werden, sondern selbst reflektieren können, wow, was mache ich hier eigentlich jeden Tag für eine tolle Arbeit? Und die wird auch gesehen. Das heißt, wir haben hier ursprünglich schon PKAs dazu aufgerufen, am 27. Juni selbst aktiv zu werden und im Social-Media-Bereich zu posten, ein Foto, ein Video, was auch immer, auch nur Text, zu sagen, warum bin ich stolz, PKA zu sein? Oder darum bin ich stolz, PKA zu sein? Das heißt, das geht uns eigentlich über die Wertschätzung hinaus um eine grundpositive Einstellung auch in der Apotheke. Wir wollten hier eine positive quasi Energie, wenn man das ein bisschen esoterisch ausdrückt, in die Apotheke schicken, weil es das braucht. Das braucht es nicht nur, weil PKAs sehr oft unterbuttert werden, also es soll heißen, immer noch als nicht so wichtig angesehen werden, wie sie tatsächlich sind. Und das braucht es auch, weil wir natürlich auch in einer Zeit leben, wo Unzufriedenheit im Job ein großes Thema ist, auch unter PKAs. Ja. Wir erheben das ja jedes Jahr mit unserer PKA-Zufriedenheitsumfrage. Wir sehen, dass das ein Trend leider nach unten ist. Mhm. Zwar noch nicht in nachkommenden Zahlen im Sinne der Ausbildung, aber es gibt sehr viele PKAs, die sagen, ich bin in meinem Job sehr unzufrieden. Ich überlege mir tatsächlich, den Job zu wechseln, nicht nur die Apotheke. Und das ist ein Zeichen der Zeit, dem man entgegensteuern muss. Und das kann man jetzt natürlich nicht nur durch schöne Worte, ganz klar.
Das ist richtig.
Auch wir als Verlag haben natürlich nur bedingt Möglichkeiten, hier auch wirklich einen Beitrag zu leisten. Aber das, was wir leisten können, das leisten wir gerne. Also wo auch immer wir PKAs unterstützen können. Und das ist eben der Tag der PKAs. Und in weiterer Folge, und wir haben ganz bewusst im ersten Jahr, dass wir das gemacht haben, vor 3 Jahren, haben wir das ganz allein als Verlag gemacht und haben dann im 2. Jahr gesagt, warum bieten wir nicht eigentlich auch der Industrie die Möglichkeit, auch Wertschätzung auszudrücken? Mhm. Und ich freue mich total, dass ihr jetzt letztes Mal dabei wart, sogar als großer Platin-Sponsor. Und ich muss das vielleicht für die Hörerinnen und Hörer erklären. Das klingt so wirtschaftlich. da geht es jetzt in dem Sinn darum, PKAs ja eine Freude zu machen und euch als Engelhardt eine Stimme und eine Bühne zu geben, um einmal sagen zu können, liebe PKAs, danke. Das hat ja euer Geschäftsführer auch wirklich sehr, sehr nett, sehr, sehr authentisch, finde ich, ohne jetzt hier den Honigpinsel auspacken zu wollen, aber wirklich sehr nett gemacht. Hat mir ihn gut abgekauft.
Es war auch, glaube ich, wirklich ehrlich gemeint.
Ich glaube auch. Und in dem Sinne nicht nur eine Bühne zu geben, sondern auch PKAs dadurch eine Freude zu machen. Ihr wart ja in 2 Spezialbereichen wart ihr auch noch dabei, nämlich ihr habt die Goodieboxen unterstützt. Das heißt, ihr habt etwas dazu beigetragen in dieser Box, die wir PKAs, die an dem Tag aktiv geworden sind, auch zur Verfügung gestellt haben, ihnen geschickt haben, ihnen damit eine Freude gemacht haben. Und aber das Allerwichtigste und aus meiner Sicht heraus wirklich das Wertschätzendste in Zusammenarbeit mit euch war, dass ihr tatsächlich einer Handvoll nur Stifterinnen von einem PKA-Stipendium wart. Soll heißen, ihr habt einer PKA einen Ausbildungstraum erfüllt. Mhm. Ihr habt ermöglicht, dass eine Ausbildung, die ja, wenn es eine sinnvolle Ausbildung ist, also eine nicht firmenzentrierte oder produktzentrierte Ausbildung ist und wirklich eine unabhängige Fachausbildung ist, diese Ausbildung ist meistens wahnsinnig teuer. Und PKAs, erfahrungsgemäß, zahlen sich solche Ausbildungen, wenn sie es sich überhaupt leisten können, aus der eigenen Tasche. Mhm. Und ich kenne Erzählungen, dass sich viele PKAs nicht nur solche Ausbildungen selber finanzieren, sondern dafür sogar noch Urlaub nehmen. Mhm. Obwohl das Ausbildungen sind, die ihnen vielleicht auch für ihren fachlichen Bereich wirklich helfen.
Und da muss man dazu sagen, einen potenziell wirtschaftlichen Mehrwert für die Apotheke haben können. Also das ist ja nicht nur eine intrinsische Motivation, die einen da antreibt, eine Fortbildung zu machen, sondern man hat immer noch den Hintergrundgedanken, dass es einen Mehrwert für die tägliche Arbeit haben könnte und damit einen wirtschaftlichen Vorteil für das Unternehmen oder in dem Fall die Apotheke haben kann. Das muss man ja auch nochmal dazu sagen. Aber man muss natürlich auch wissen, als PKA verdient man ja auch nicht die Welt. Da macht eine Fortbildung von 2.000, 3.000 Euro, das ist schon ein ordentlicher Batzen Geld. Das ist nicht wenig Geld, den man da investiert. Und wenn man das ins Verhältnis zum Einkommen einer PKA setzt, weiß man auch, warum viele sich einfach auch nicht weiterbilden können, weil man es sich nicht leisten kann. Um da vielleicht noch ein bisschen Einblick zu geben, da ist es uns als Unternehmen auch immer total wichtig, weil wir natürlich wirtschaftlich anders aufgestellt sind, wir haben Budgets für sowas, dass wir da eben auch in dieser Form Mehrwert bieten, eine Wertschätzung geben. Natürlich schulen wir auch zu unseren Produkten, ganz klar. Das macht jedes pharmazeutische Unternehmen. Das ist Teil des wirtschaftlichen Prozesses. Aber es gehört eben auch dazu, den PKAs oder den Mitarbeitern der Apotheke noch was anderes zurückzugeben. Und zwar in dem Fall war es ein persönliches Anliegen oder ein persönlicher Traum, der damit in irgendeiner Form in Erfüllung ging.
Genau. Und darum geht es eben genau auch mit dem Tag der PKAs, dass ihnen etwas Gutes getan wird, die tagtäglich den Menschen da draußen etwas Gutes tun, ihnen helfen aus einer schwierigen gesundheitlichen Lage heraus, auch präventiv. Und an dem Tag sollen aber Sie mal im Mittelpunkt stehen. Und das habt ihr großartig unterstützt. Wir werden das auch in Zukunft weiterführen. Also auch weiterhin werden wir das als sehr große Kampagne einerseits im Social-Media-Bereich machen, als auch im Printbereich im PKA-Journal. Und ich finde es grandios, wie nicht nur von Jahr zu Jahr immer mehr PKAs an dem teilnehmen und auch begeistert sind, hier auch einmal wirklich gesehen zu werden, sondern auch, dass seitens der Industrie hier wirklich ein, naja, man muss schon sagen, ein Commitment entstanden ist, das auch endlich einmal ausgesprochen wird. Mhm. Weil so hat man natürlich auch die Möglichkeit, in die Breite zu kommen. Ich habe als Unternehmen, wie ihr seid, habe ich meinen Außendienst und schicke meine Außendienstmitarbeiterin, meinen Außendienstmitarbeiter in die Apotheke. Und wenn es dort die Zeit erlaubt, komme ich mit einer PKA in Berührung.
Richtig, genau.
Ende. Und wir haben natürlich schon durch unsere Social-Media-Community, durch den PKA-Club und durch das PKA-Journal und mit unserer nächstes Jahr 30-jährigen Geschichte dazu, haben wir natürlich hier Möglichkeiten, viel mehr in die Breite zu gehen. Und ich muss auch sagen, und da nehme ich mich jetzt mal völlig außen vor, weil das meine zwei Kolleginnen im Büro großartig machen, die Betreuung der Social-Media-Kanäle, die Melanie und die Laura machen einen großartigen Job, nämlich wir sind viel mehr, habe ich gelernt, auch bei aller Authentizität, die wir haben gegenüber PKAs, wir sind viel mehr für sie anscheinend als ein Verlag. Also meine Wahrnehmung ist, dass wir, oder das wird mir auch immer wieder erzählt, wir bekommen als Direktnachrichten auf Social Media, bekommen wir zum Teil Nachrichten, die überhaupt nichts mehr mit der Apotheke zu tun haben, die uns einen tiefen Blick in das Privatleben der PKAs verschafft.
Also seid ihr quasi auch persönliche Ansprechpartner.
Das sind wir. Also wir erleben auch, wenn wir auf Pharma-Events sind, nur als Partner, werden wir zum Teil dort als erste Anlaufstelle gesehen. Und wir sagen dann immer, okay, wir sind hier nur Aussteller. Mhm. Aber das freut uns natürlich, weil das zeigt auch im Endeffekt das, dass das wahrgenommen wird, was wir wirklich verkörpern. Wir probieren halt hier für PKAs da zu sein, genauso für Pharmazeuten auf Pharmatime-Ebene, aber anders.
Ja, die Tatsache, dass ihr nächstes Jahr schon wieder ein Jubiläum feiert, zeigt ja auch, dass es sehr gut ankommt. Also, dass ihr da auf jeden Fall den Nerv der Zeit getroffen habt.
Wir haben tatsächlich im Moment gerade viele Jubiläen. Also wir kommen de facto aus dem Feiern nicht mehr heraus. Wir hatten dieses Jahr...
Das ist doch auch super.
Man soll Feste feiern, wie sie fallen, klar.
Genau.
Wir hatten dieses Jahr ja 40 Jahre Pharmatime. Das ist für ein Printmagazin in der heutigen Zeit, muss man sagen, tatsächlich ja. Schon ja. Ganz okay.
Ja, nicht nur ganz okay, das ist wirklich gut.
Und nächstes Jahr 30 Jahre PKA-Journal, das freuen uns natürlich auch, wir haben da wahnsinnig viel vor. Es kommt ja auch nächstes Jahr die große Messe wieder, die Austrofarm in Österreich, wo wir natürlich mit unserer PKA-Lounge wieder, mit unserer VIP-Lounge für PKAs vertreten sein werden und da sehr viel schon in Planung haben. Also es wird uns definitiv nicht fad, aber ich glaube, am Ende des Tages, das Ganze lebt auf unserer Seite tatsächlich, weil wir das mit Leidenschaft machen, weil wir das wirklich machen wollen und weil wir den Sinn dahinter sehen. Ich glaube, ich könnte nicht jeden Tag aufstehen in der Früh mit dem Vorsatz, möglichst viel Geld zu machen. Ja. Das verdienen wir tatsächlich nicht. Dafür sind unsere Mitbewerber aber auch viel zu groß. Wir sind ja im Endeffekt ein kleiner Fisch im Medienteich und dafür, glaube ich, durchaus relevant. Aber es geht darum, etwas zu bewegen. Sowohl für Pharmazeuten als auch für PKAs. Und das ist das, was uns antreibt, was mich antreibt, was mein Team antreibt. Und ich glaube, wir machen das ganz gut, weil wir es echt gern machen.
Das klingt für mich eigentlich nach einem sehr schönen Abschluss. Hast du noch irgendwas, was du gerne loswerden möchtest?
Ich glaube, wenn ich eins gerne sagen möchte, weil das immer wieder ein Thema ist, ich würde ganz gern dazu aufrufen, in der Apotheke auf Augenhöhe zu sein. Ich weiß, das ist im innerbetrieblichen Sinne sehr schwierig, weil finanziell angespannte Situationen, weil personell angespannte Situationen. Und natürlich ist es immer noch ein Thema, ein großes Thema sogar, auch die Entlohnungssituation für Pharmazeuten, für PKAs, da gibt es große Unterschiede. Zum Teil natürlich auch gerechtfertigt, eines ein Universitätsstudium, anderes eine Lehre, aber am Ende des Tages, und das ist das, woran man zumindest einmal, glaube ich, arbeiten kann und sollte, wir sitzen alle im gleichen Boot. Alle sitzen oder stehen in der Apotheke, geben jeden Tag ihr Bestes und zumindest innerbetrieblich würde ich mir wünschen für die Apotheke in Österreich, um auch für die Zukunft aufgestellt zu sein und eine Zukunft auch zu haben, dass man hier an einem Strang zieht. Und das auch außerhalb des Betriebes. Das wäre auch mein Appell an die Politik, das ist auch das, was wir in Pharmatime sehr stark auch immer thematisieren. Wo sehe ich denn für die Zukunft das Gesundheitssystem? Und was für eine Rolle spielt darin die Apotheke? Und wenn mich mit meiner bescheidenen Meinung mich jemand dazu fragen würde, würde ich sagen, die Apotheke hat einen unfassbar wichtigen Stellenwert. Und darauf sollte man nicht vergessen. Deshalb sollte man überlegen, ob man Apotheken in Zukunft nicht mehr unterstützen kann, damit wir dieses System Apotheke in Österreich auch tatsächlich stärken, auch nicht zu Situationen kommen lassen, wie es in Deutschland hier der Fall ist, muss man auch sagen.
Deshalb würde ich deinen Appell gar nicht mal nur auf Österreich beschränken, sondern das Ganze auf Deutschland ausweiten, weil das sind genau die Fragen, die wir eben auch stellen oder die Wünsche, die die Apotheken und natürlich auch die pharmazeutische Industrie für die Apotheke hat, dass eben der Stellenwert anerkannt wird, dass die Relevanz im Gesundheitssystem anerkannt wird und die Apotheke dementsprechend auch gestärkt wird.
Genau. Also vielleicht als Abschlusswort würde ich sagen, seid ein bisschen lieb zueinander.
Das gefällt mir. Ja, das war ein sehr schönes Abschlusswort. Ich habe zum Schluss noch eine ganz kurze Frage an dich.
Engelhardt, Gesundheit bedeutet die Welt für uns.
Was bedeutet Gesundheit für dich?
Ganz klar, gesund sein, gesund bleiben. Aber ich glaube, das, was Gesundheit vor allem bedeuten sollte, und dann nehme ich mich selbst an der Nase, weil ich jetzt wahrscheinlich viel zu wenig tue, ist auf sich selbst zu schauen. Und ich möchte jetzt hier keine Phrasendresch mit schlaft viel,
ich glaube, das wissen die meisten auch so.
Aber man darf nicht vergessen, all das spielt zusammen. Und ich glaube, das ist etwas, worauf die meisten Menschen vergessen. Ein bisschen auf sich zu schauen, denn das hat sehr wohl auch etwas mit Gesundheit zu tun.
Sehr schön. Dann erstmal vielen Dank, dass du dir A, die Zeit genommen hast, heute hier zu sein und B, vor allem auch den langen Weg auf dich genommen hast, um heute bei uns vor Ort zu sein. Es war ein sehr interessantes Gespräch.
Danke vielmals für die Einladung. Ich habe mich total gefreut.
Danke, dass du da warst. Es war sehr schön.
Gesundheit bedeutet die Welt für uns. Ohne Risiken und Nebenwirkungen. Der Engelhardt Gesundheitspodcast. Der Podcast für Gesundheitsmacher. Jetzt die Glocke drücken und keine Folge verpassen. Ein All Ears on You Original Podcast.